Die Navigation ist denkbar einfach. Meist sind es kleine und gewissermaßen informelle Wege, die die Traun auf dem Weg in die Berge begleiten. Wer das Wasser verliert, hebt seinen Blick und sieht immer vor sich den einen Berg, den wirklich alle kennen, die man hier trifft.
Sie meinen wahrscheinlich den Traunstein, oder?
Das ist der Wächter des Salzkammerguts, der Traunstein.
Ja, unser Traunstein
sieht man von Weitem, ja.
Der thront natürlich über den Traunsee.
Das ist einfach ein markanter Anhaltspunkt.
Und das ist der Berg, den alle Mitbrüder beim Aufwachen sehen, wenn sie den ersten Blick Richtung Süden werfen. Je nachdem, ob er Wolken verhangen ist, eine klare Sicht ist oder diesig, dunstig, kann man schon eine kleine Prognose abgeben.
Und der Blitz schlägt auch wirklich ins Stift Lambach ein. 3 Sekunden braucht der Schall für einen Kilometer. Die hat er nicht voll ausgeschöpft.
Wenn ich unterwegs bin und dem Fluss der Traun folge, so kann ich durch die Bögen der Traun, die Meander, die Landschaft immer wieder verschoben und versetzt sehen.
So beschreibt Abt Maximilian Neunlinger seine Heimat als Benediktinermönch hier in Lambach über der Biegung am Fluss.
Das sind die Türme, die sich abwechseln. Das ist die Mariä-Hilf-Kapelle, die Kalvarienbergkirche, Stadl-Paura, mehrere Türme und das Stift. Und in ihren Proportionen verraten sie nicht gleich beim ersten Anblick, wer der Größte ist. Vielmehr nehme ich aber am Weg auch die Natur wahr. Das ist das Wasser, das mir entgegenströmt, das eine beruhigende Strömung hat, einen Klang und auch einen Schwung, der einen antreibt. Es sind die Pflanzen, die am Weg gesäumt sind. Ich staune hier über die wilden Feuerlilien, die wachsen. Es sind die Vögel, die man zwitschern hört. Und natürlich auch die Fische der Traun, wenn sie einmal hochschnellen, um eine Mücke zu fangen.
Herrlich.
Das bestätigt auch Ali, der Fischer. So stellt er sich vor.
Überhaupt die Bachforellen und Regenbogenforellen sind unbeschreiblich lecker. Ja, noch besser ist natürlich, wenn man Hechten auch erwischt, ne? Aber etwas Hochwasser ist besser. Etwas.
Grüß dich, was gibt es denn noch für einen Fisch?
Makrele oder Rheinanker, wenn noch?
Ja, zweimal bitte. Ja.
Zwölf für Gebäck, Seimal, Finchgerl, Knoblauchstangerl.
Die gefangenen Fische werden als Steckerlfisch gegessen, am Grill gegart, aufgespießt an langen Holzstäben. Mit Krautsalat. Im Sommer ist die Traun ein Naherholungsgebiet für Jung und Alt.
Die Sonne leuchtet rein und die Lichtspiegelungen sind natürlich fantastisch.
Der Tauchlehrer Harald Buchner kennt die Welt der Traun auch unter Wasser.
Meistens so gelblich-grün sind die Sonnenstrahlen, die bei uns unten natürlich auf den Steinen sich reflektieren. Ja. Und man sieht sehr viele Felsformationen, die ausgespült sind, wo unten weiches Gestein ist. Und wenn sich dann ein hartes Gestein drauflegt und durch die Strömung dreht sich der harte Stein und bohrt sich praktisch das weiche Gestein runter, dann schaut es zum Teil aus wie der Grand Canyon. Und natürlich wunderschön, wenn dann ein Fisch daherkommt, der was durch die Sonnenstrahlen durchschwimmt und die grünen Seegräser mit der Strömung wacheln. Ja.
Unter Wasser sieht man vor allem, wenn man an der Traun unterhalb von der Steirermühl taucht, sieht man alte Wehranlagen.
Maximilian Mädel ist für den Betrieb der 10 Kraftwerke verantwortlich an der Traun, die ein Drittel der oberösterreichischen Haushalte mit Strom versorgen können.
Noch von der Salzschifferei sieht man alte Wehranlagen und alte Einbauten, die noch vorhanden sind. Und das ist das Interessante, wenn man taucht, ist es wirklich leise, da hört man nichts. Und das ist gerade, wenn man vielleicht einen stressigen Beruf hat, sehr angenehm, weil da kann man wirklich total abschalten und man ist wirklich mit dem Gewässer eins.
Auf halber Strecke zum Traunsee befindet sich der Traunfall, ein 12 Meter hoher Wasserfall. Eine schwierige Stelle früher für die Flößer und Schiffer. Ab dem 16. Jahrhundert rumpelten sie über den sogenannten Fallkanal, eine Rampe aus Holz, die eingebaut wurde, um die Fahrt zu erleichtern. In Stadl-Paura, flussabwärts, wurde die Fracht dann umgeladen in flachere Schiffe, weil die Traun ab dort weiter, aber auch seichter wird zur Donau hin. Der Name Stadl-Paura kommt vom Salzstadel aus Holz. Diese Stadel sehen aus wie die oberösterreichische Version der Speicher der Hansestädte. In den Stadeln wurde das Salz zwischengelagert und Stadler nennen sich die 5000 Einwohner der Marktgemeinde Stadl-Paura auch heute.
Ja, man kann sich das natürlich nicht mehr gut vorstellen, wie das früher war. Natürlich, Stolpara war vorher eigentlich mehr so eine Art Industriewohngemeinde, also, weil wir haben da unten die Spinnerei gehabt. Die gibt es jetzt schon einige Jahre nicht mehr. Vorher war es im Prinzip die Salzschifffahrt und die Flößerei, von dem die Menschen da im Ort gelebt haben. Und jetzt geht es halt so ein bisschen hinüber in ja, Freizeit- und Wohngemeinde. Wir haben nirgendwo weit hin. Wir sind gleich einmal im Salzkammergut, wir sind einmal wohl auch gleich einmal in Linz oder zumindest in Wels. Ja. Also es ist wirklich an sich, ich würde sagen, ein idealer Platz zum Leben.
Christian Edelbauer unterrichtet in Stadelpaura an der Mittelschule und engagiert sich im Schifferverein und im Schiffsleutmuseum, das die Tradition bewahrt. Lange Zeit wurden die Flöße und Schiffe nach getaner Arbeit stromabwärts verkauft, was zu einem Holzschwund im Salzkammergut führte. Kaiser Maximilian ordnete 1509 den sogenannten Gegenzug an. Vier Pferde zogen ein Schiff wieder nach oben, auf Treppelwegen, beladen dann, statt mit Salz, mit Getreide, Wein und anderen Gütern aus der Landwirtschaft des Alpenvorlands.
Ja, und das hat dann seine Wirkung gezeigt. Der Baumbestand im Salzkammergut hat sich dann wieder erholt im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte. Mittlerweile gibt es die Salzschifffahrt natürlich nicht mehr, aber es war schon eine wichtige Sache, dass dann die Gegenzüge gestartet wurden. Allee.
Tassilo und Ernesto geben ihr Bestes.
Ja, lass ihn einfach, du lächelst einfach, passt alles.
Zwei weiße Hengste mit braunen und schwarzen Flecken, ein Fotoshooting für einen Bildband über Pferde am Wasser. Das Wissen um die Pferde ist auch nach dem Ende der Salzschifffahrt in der Region geblieben. Stadelpaura und Umgebung ist bis heute in Österreich das Pferdekompetenzzentrum. Mit Stallungen, Zucht, mit Wissen, Aus- und Weiterbildung.
Wir haben zum Beispiel so Tigerschecken, das sind Norica, gescheckte schwarz-weiße Pferde. Das waren zum Beispiel eine Pferderasse, mit denen früher die Bischöfe gefahren sind. Das ist eine sehr stattliche Rasse. Wir haben ein solches Gespann auch im Schulbetrieb im Einsatz.
Franz Hochreiner ist Direktor der Landwirtschaftsschule Lambach. Ein Campus direkt am Traunweg, mit Wiesen, Internat, Glashäusern und modernen Gebäuden mit Fassaden aus Holz. Immer wieder sind auch Gäste hier.
Derzeit haben wir eine barocke Akademie aus Wien zu Gast, die Orchester- und Gesangsproben machen und zum Wochenende gibt es dann ein Konzert im Stift Lambach. Früher waren wir eine normale landwirtschaftliche Fachschule, da war ich schon Junglehrer auch. Ich sage immer, wir sind die Bildungsabteilung der Pferdewirtschaft. Und da geht es darum, auch mit Pferden Erfolg zu haben, mit Pferden Geld zu haben, wo es auch darum geht, wirtschaftliche Aspekte zu verwirklichen.
Es ist diese Verbindung mit Geld, mit heutigen Geschäften und Umständen, die das Wissen um die Pferde in der Region hält. Die Verbindung zur Landschaft, die das Wissen über Landwirtschaft am Leben hält. Und die Verbindung zum Leben selbst. An der Landwirtschaftsschule wird auch Wissen um Pflege von Menschen gelehrt und weitergegeben. Die Offenheit zur Kultur, Stichwort Musik, verbindet den Campus mit dem Stift, das seine vielleicht florierendste Zeit als Hüter des Salzhandels längst erlebt hat. Aber ein einzigartiges barockes Stiftstheater als Auditorium heute bereithält, den ältesten bespielbaren Theaterraum Österreichs. Der Wanderweg nach Gmunden führt ab Stadelpaura einige Kilometer lang entlang eines Zauns mit furchterregenden Tafeln vorbei. Nicht fotografieren, nichts anzünden, nicht hereinkommen, nichts angreifen. Alles hier drückt aus, bitte weitergehen, wegbleiben, es gibt hier nichts zu sehen. Stacheldraht. Der Wandernde wundert sich.
Hier in Stadelpaura befindet sich im Bereich der Traunauen das größte Munitionslager des österreichischen Bundesheeres und dieses ist durch diesen von Ihnen beschriebenen Zaun mit Warntafeln abgesichert.
Peter Bromberger ist stellvertretender Kommandant der Munitionsanstalt Stadelpaura.
Hier in diesem Munitionslager wird fast die gesamte Vielfalt der vom österreichischen Bundesheer verwendete Munition gelagert und die Sicherheit ist natürlich unsere höchste Aufgabe, die wir durchzuführen haben.
Im besten Fall ist hier also gar nichts los. Weiter Traun aufwärts liegt dann Steirermühl am Fluss. Dort wird das Papiermacherhandwerk nach wie vor gelehrt und im Papiermachermuseum auch an Besucherinnen und Besucher weitergegeben.
Machen wir Baumwollpapier. Das muss man natürlich immer gut aufrühren.
Ernie Hindinger ist Museumsmitarbeiterin. Sie zeigt vor, wie Papier in der Steirermühl mit der Hand geschöpft wird.
Das haben wir da schon schön vorzerfasert, reine Baumwolle mit Wasser verdünnt. Natürlich haben wir ein bisschen Leimstoff drinnen, damit man das Papier nachher beschreiben kann.
Energie, Wasser und Fasern. Das sind die Zutaten für Papier.
Wasser rinnt durch Sieb ab, Fasern bleiben am Sieb oben liegen. Das ist eigentlich seit 1900 Jahren das Grundprinzip vom Papiermachen.
Steirermühl ist in Österreich ein klingender Name. Bis zum Zweiten Weltkrieg wurde die gesamte Produktionskette vom Zeitungspapier bis hin zum Inhalt, das Wiener Tag- und Abendblatt, von einem Verlagshaus aus bedient, Steirermühl. Heute gehört die Papierfabrik einem finnischen Konzern und produziert mit einem Bruchteil an Mitarbeitern vollautomatisch auf modernsten Anlagen.
Steirermühl heißt aus dem Grund, früher haben sie die Papiermühlen sehr oft auf die Standorte von aufgelassenen Getreidemühlen errichtet. Und so war es auch da. 1563 ist das erste Mal in der Steirermühl, also bei Steirermühl, da die Zänkelmühle als Getreidemühle erwähnt worden. Dann hat der Besitzer mal Steirer geheißen und dann ist es Steirermühl geworden. Und jetzt heißt der ganze Ortsteil Steirermühl.
Und dann liegt der Traunstein ganz nahe, der Traunsee, mit Gmunden als ersten markanten Ort im Gebirge. Um die 13.000 Einwohner hat diese Stadt am Eingang des Salzkammerguts. Die ersten Bewohner waren Fischer im 5. Jahrhundert. 1278 wurde Gmunden zur Stadt erhoben. Bekannt ist die Stadt auch für seine Keramik mit ihrem charakteristischen Design, türkisen, großen und kleinen Schleifen.
Keramik braucht immer zwei Dinge. Das eine ist der Rohstoff Ton.
Der Geologe Hans Weidinger ist Leiter des Kammerhofmuseums, des Gmundner Heimatmuseums.
Ton, damit man überhaupt Keramik machen kann. Das ist ja keine hochwertige Keramik, sondern eben ein Steingut, wie man sagt. Also kein Porzellan, man braucht kein Kaolin dazu, sondern es genügt im Prinzip der normale Lehm. Das haben schon die Steinzeitmenschen gefusst. Und bei uns in Gmunden war es so, dass in Waldbach am Fuße des Grünbergs man diese Lehme gehabt hat, weil die Verwitterung der Flüschzone dieser Tonsteine und des Sandsteins bilden eben sehr viele Lehmgruben aus. Und da haben wir zum Beispiel bei uns im Museum von Gmunden auch zwei Steinbeile, die auf die Jungsteinzeit zurückgingen, an einem Brandhorizont in der Tongrube Waldbach gefunden worden, sind in 3 Meter Tiefe. Also die dürften dort schon in der Steinzeit vor 4.000, 5.000 Jahren Ton abgebaut haben. Das heißt, ich brauche den Rohstoff, naja, das Holz haben wir zum Brennen, der Keramikware und dann natürlich der Transportweg Traun. Das ist sicher das Wichtigste gewesen, weil entlang der Traun mit den Schiffen habe ich die optimale Verbindung gehabt nicht zur Donau und ins weitere Kaiserreich.
Gmunden ist das Amphitheater der Eiszeit, sagen die Geologen. Gletscher, die gleichsam vor unseren Augen den Schutt der Berge abgetragen und in das Alpenvorland hinausgeschoben haben, in wenigen Jahrtausenden. Es entstanden Stufen und Schichten. Wer Zeit hat, schaut auch ein wenig von der Traun weg, in die Täler der Zubringerbäche. Zum Beispiel in Lambach, weiter draußen wieder in der Nähe der Westbahn.
Die Zuflüsse, die Bäche waren früher deshalb wichtig und fast wichtiger wie die Hauptgerinne, weil sie natürlich leichter zu bändigen waren. Jetzt für, also da waren 3 Wasserräder, also in kleineren Gewässern hat man leichter Staudämme bauen können und zwar nicht so viel Energie gehabt am Ende dann, aber wie am großen Gerinne, aber das große Gerinne war immer auch schwer zu bändigen. Ja, mein Name ist Peter Deinhammer und wir betreiben hier in Lambach im Ortsteil Sand seit 2006 ein kleines Kulturhaus, das heißt Pro Diagonal, und seit 2019 auch die Werkschule. Und das ist eben eine Initiative zur Förderung von handwerklicher Bildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Also der erste große Einschnitt im Verkehrswesen war der Einbau der Westbahn. Die ist 1861, ist die eröffnet worden. Und von dort weg sind die Leute nicht mehr stehen geblieben, sondern durchgefahren. Und das war so eine erste Phase sozusagen, wo diese große barocke Blütezeit, die eigentlich bis dorthin noch existiert hat, wo die dann eher ins Hintertreffen gekommen ist und wo dann eine große Vereinzelung eigentlich begonnen hat. Dann das Stift war natürlich immer der kulturelle und auch gesellschaftliche Mittelpunkt, weil dort auch sehr viele Gäste immer da waren, sehr viele Betriebe einfach waren. Genau, das ist einfach ein Knotenpunkt gewesen. Ja, also ich bin da geboren. Und ich wollte eigentlich ein Schmied werden. Also mein Großvater war der Schmied und ich bin als Kind ganz viel bei ihm in der Werkstatt gewesen. Und er ist mit 87 Jahren gestorben und hat bis 3 Wochen, bevor er gestorben ist, gearbeitet. Der war wirklich eine Berufung.
Und bevor Peter Deinhammer dem Großvater als Schmied und heute als Schmiedelehrer gefolgt ist, wurde er Musiker für Orgel, Klavichord und Cembalo, weil ihn zuvor die Bahn ins Ausland gebracht hat, auf andere Wege. Verkehrswege prägen das Leben der Region, die Lebenswege an der Traun und der Nebel.
Wir zählen zu den Gegenden mit den meisten Nebeltagen in Österreich. Mitbrüder, die nicht hier gebürtig sind und aus Gebirgsregionen kommen wie Osttirol oder Heiligenblut in Kärnten, die leiden mitunter auch heute noch am Nebel, der ihnen völlig neu und fremd ist in dieser Dichte. Das ist bevorzugt im Herbst, es ist einfach eine bekannte Stimmung, wenn man beim Frühstück durch den Innenhof blickt und man sieht die Fenster vis-à-vis nur schattenhaft.
Abt Maximilian Neunlinger war als Jugendlicher in der Nachfolge seines Vaters auch einmal Marktfahrer. Er hat auf den Märkten in der Umgebung Ledergürtel verkauft an die harten Jungs, an die Vesperburschen. Für ihn wurde das Leben dann im Stift Lambach zur Berufung, als Benediktinermönch. Und so wechselhaft sich alles ändert, Stetigkeit ist neben dem Gehorsam und der klösterlichen Gemeinschaft eine der Grundregeln der Benediktiner.
Natürlich kann man das Benediktinerstift Lambach so wie Hallstatt anderswo nachbauen, wenn Sie das meinen, das ist möglich. Aber Sie würden uns schon entwurzeln von den Beziehungen und Bindungen hier im Ort, in der Region. Und Benediktiner sind Menschen, die sich nicht gleich bewegen lassen, einen Ort zu verlassen. Für uns ist es wichtig, in der Gemeinschaft beständig zu leben. Und natürlich braucht jede Gemeinschaft auch einen Ort, wo sie leben kann. Manchmal hätten wir uns schon gewünscht, dass wir ein kleineres Haus hätten. Diese Pläne hat jede Generation einmal gehabt, aber wir sind dann doch zu Hause geblieben.